Rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Teil 2 unserer traditionellen Saisonvorschau mit dem Brustring Talk. Den ersten Teil findet ihr ja bei den besagten Kollegen. Jetzt Teil 2. Wir gucken uns unter anderem mal so ein bisschen den Saisonstart des VfB an. Wir streifen auch ganz kurz die Themenfelder Vereinspolitik, andere Mannschaften, die natürlich auch eine wichtige Rolle im Verein spielen und sicherlich auch für den einen oder anderen bei euch da draußen. Mit am Start die Besetzung, die Stammelf ist quasi gleich geblieben. Wir haben nämlich vom Brustring Talk weiterhin mit dabei die Jasmin und
Hallo.
Auch Nils. Servus nochmal, genau. Und natürlich von rund um den Brustring mich, den Yannick und den Chris natürlich. Grüß dich, Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und die fachliche Kompetenz in journalistischer Form, der Markus, den kennt ihr auch aus dem ersten Teil. Servus, Markus.
Und danke, Servus, dass du zusammen. Auch im zweiten Teil
gerne dabei bist. Gut. Wir haben ja im ersten Teil schon ein bisschen uns unsere Gedanken jetzt auch gemacht. Mal ganz generell zur Hinrunde. Natürlich, das wissen wir alle, wenn wir uns das Programm so ein bisschen mal anschauen. Eine sehr intensive Hinrunde wartet auf uns, unter anderem mit einer Vierfachbelastung für den ein oder anderen Spieler. Vierfach, weil wir natürlich auch Nationalspieler im Kader haben, die noch teilweise eine WM-Quali spielen, Vorbereitungsspiele und da natürlich sich auch gut präsentieren wollen, wenn sie denn dann mit ihrer Mannschaft im Sommer 2026 beim großen Turnier dann in den Vereinigten Staaten teilnehmen wollen. Und für die meisten Spieler ist es ja nun das zweite Mal für den einen oder anderen in der Karriere vielleicht auch schon öfters vorgekommen, diese Belastung. Markus, kann das ein Vorteil sein, dass es jetzt die Spieler und auch Hoeneß zum zweiten Mal durchmachen und einfach auch da eine gewisse Routine reinkommt?
Also das ist eigentlich der Punkt, der mich fast am zuversichtlichen stimmt. Ich glaube, das ist ein Vorteil. Alleine auch ein Maxi, Mittelstädt und Co. und Dennis Unter, für die war das alles neu. War mega cool mit extremen Highlights. Ich glaube, da kommt jetzt einfach eine gewisse Routine rein. Man hat wahrscheinlich trotzdem in den meisten Fällen diese 3 Tage Pause, weil Donnerstag spielen ja dann nur die 3 deutschen Mannschaften und es gibt ja dann eigentlich immer 3 Sonntagsspiele. Ich glaube, das ist jetzt gelernt. Das ist ein Stück weit, kann man damit Belastungssteuerung umgehen. Der Kader wurde dahingehend auch ein bisschen verbreitert. Wir hatten es vorhin, breitere Innenverteidigung, breitere defensive Mittelfeld. Ich glaube, dass das grundsätzlich auf jeden Fall ein Vorteil ist. Und ich glaube auch, dass ein Vorteil ist vielleicht, dass in der Euroleague jetzt nicht jedes Spiel die absoluten Supergegner kommen. Also klar, die Top-Gegner, die sind jetzt, glaube ich, alle schon quasi im Topf. Aber da werden ja auch Gegner aus dem zweiten, aus dem dritten Regal dabei sein, wo man mal naiv gesagt vielleicht auch mit einem entspannteren 3- oder 4-0 Heimsieg mal rausgehen kann, vielleicht auch mal wirklich dann einen Stiller mal auf die Bank setzen, mal einen Undaf und so. Also ich glaube, die Rotation oder maximal auf links mal rausnehmen. Ich glaube, naiv gesagt, dass man da vielleicht in 1, 2 oder 3 Spielen ein bisschen besser rotieren kann und natürlich auch, also kommen wir sicherlich noch dazu, aber du musst ja unbedingt in die nächste Runde kommen. Das heißt, Top 24, eigentlich muss es der Anspruch sein, sogar Top 8, um dann diese eine Runde auszulassen. Und wenn du dann vielleicht auch schon früh eine gewisse Qualifikationsstatus erreicht hast, kannst du vielleicht in den letzten 1, 2 Spielen auch nochmal dann wirklich auch mal 3, 4, 5 Spieler mehr aus der zweiten Reihe bringen.
Ja, das sehe ich ähnlich, beziehungsweise die Gegner, auf die kommen wir nachher nochmal, da gucken wir uns mal an, wer sich bisher qualifiziert hat. Dann kann vielleicht der ein oder andere auch schon mal mit den Planungen beginnen. Die Auslosung findet ja dann auch erst Ende des Monats statt. Aber dass man da schon mal so ein bisschen vielleicht auch die Vorfreude weckt. In Zahlen ausgedrückt, bis zur Winterpause mindestens 24 Pflichtspiele, maximal 26, 15 Bundesliga, einmal Euroleague, verschiedene weitere Pokal, dann der Supercup. Das ist ein toughes Programm, was auf die Jungs da wartet. Und dementsprechend bereiten sie sich ja auch intensivst vor. Kommen wir jetzt mal zu dem, was als nächstes ansteht. Der Einstieg quasi in die Pflicht für die Mannschaft des VfB. Der Supercup. Jens, was für einen Stellenwert hat für dich der Supercup? Der VfB hat jüngst auf seinen sozialen Netzwerken an 1992 erinnert. Da hat man den nämlich mal gewonnen. Wie siehst du das, diesen Wettbewerb?
Ich bin wahrscheinlich da eine absolute Seltenheit, weil ich so ein insgeheimer Supercup-Fan bin wahrscheinlich. So. Also irgendwie mich reizt dieses Spiel. Das hat so eine angenehme Bedeutung zwar, aber jetzt auch nicht so diese ganz dramatische. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie nervös ich vor dem Pokalfinale war im Mai, da kann man so einen Supercup viel entspannter rangehen, war letztes Jahr auch in Leverkusen im Stadion. Und klar, es ist ärgerlich, wenn du das Spiel dann verlierst, aber das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig dramatisch. Du spielst ja auch letztes Jahr gegen Leverkusen, dieses Jahr gegen Bayern. Also da ist es sicher jetzt auch nicht völlig aus der Welt, dass du das Spiel auch nicht gewinnst. Aber wenn du es gewinnst, ist er auch ganz nett. Also so viele Titel hat der VfB jetzt in seiner Historie auch nicht gesammelt. Und ich glaube, könnt ihr mir auch vorstellen, dass es im Kader auch durchaus ein reizvolles Spiel ist. Zu Hause gegen Bayern, ausverkauftes Stadion, Flutlichtspiel. Und im besten Fall startest du mit einem Heimsieg und kriegst dann noch einen Pokal für die Vitrine dazu, obendrauf. Also ich bin wahrscheinlich weit weg von vielen anderen, wird ja auch dann entsprechend von den Fanszenen, ja auch von Ultraszenen auf jeden Fall gar nicht besucht, das Spiel. Bin ich wahrscheinlich so ein bisschen der Gegenentwurf dazu.
Dann habe ich ja dem Richtigen die Frage gestellt. Nein, das ist ja auch gut so. Also Titel ist Titel, so sehe ich das auch. Und dementsprechend ist es ja auch ein Anreiz für die Jungs. Das hat man ja auch in den Interviews jetzt gemerkt. Die sind da schon motiviert und wollen da auch einen guten Start einfach dann in die Pflichtspiele dann auch schaffen. Ein Spieler, auf den sicherlich alle Augen gerichtet sein werden, auch die der neutralen Zuschauer. Ja, Nick Woltemade. Wir haben im ersten Teil schon ausführlich über ihn gesprochen. Markus, aus deiner Sicht, macht das was mit ihm in so einem Spiel? Kann das was mit ihm machen? Wir gehen jetzt mal davon aus, er ist am Samstag noch Teil des VfB, wird dann auch spielen. Wie bewertest du dann die Lage, die Situation um ihn herum?
Also ich sehe es auch so, tatsächlich erstmal zum Supercup selber, dass es doch ein cooles Spiel ist. Hey, Samstagabend, Flutlicht, alle gucken auf das Spiel, warmes Wetter, ein kühles Bierchen dazu und dann ein bisschen gegen die Bayern, vielleicht noch ein schönes 2-1 oder so, kann doch schlechter losgehen. Also von dem her, ich glaube, kann man sich da drauf freuen. Ich glaube, dass es Nick Woltemade definitiv beeinflussen wird, wenn er denn spielt. Genau, also wir müssen, glaube ich, hier gefühlt jede Minute jetzt immer aufs Handy gucken. Aber man hat es ja gesehen im EM-Finale bei der U21. Wer das Turnier verfolgt hat, hat gesehen, dass der überragend performt hat. Ich glaube, der hat ganz Europa auf sich aufmerksam gemacht. Ein, zwei Tage vor dem Finale kommt die Meldung vom Bayern-Angebot und das Finale war kein Spiel wie die Spiele davor. Da hat er dann nicht so performt. Das kann natürlich auch andere Gründe haben. Du kannst nicht immer die perfekte Leistung zeigen, aber glaube ich, war schon auffällig, dass es nicht einfach so an ihm vorbeigeht. Und jetzt mit diesen Meldungen, mit diesem Berater im Hintergrund und ja, mit weiteren Verhandlungen, das kriegt er alles mit, das kriegt er live mit. Ich glaube nicht, dass es spurlos an ihm vorübergeht. Und ich bin wirklich gespannt, so wenn er dann am Samstag noch im Kader steht, ob Hoeneß ihn wirklich bringt oder ihn vielleicht sogar von der Bank bringt. Ich meine, Demirovic kannst du ja auch gut bringen. Und das hat man halt auch bei Enzo gesehen im Trainingslager. Der hat ja immer mehr dann auch aus dem Training rausgenommen, wo klarer wurde, der Transfer rückt näher. Mal gucken, also ob er ihn dann vielleicht sogar, dass man irgendwann sagt, okay, das wird jetzt zu riskant, wir bringen ihn vielleicht nur in Teilen. Aber ich glaube, im Moment ist echt alles nur in die Blase gesprochen.
Ja, also wir unsere Ticker sind an, wir gucken minütlich drauf, ob sich noch was tut und sind natürlich gespannt dann, wie es dann am Samstag auch ausgeht. Chris, an dich die Frage, wie siehst du die Chancen des VfBs in diesem Spiel? Bayern kommt ja quasi aus einer Sommerpause, die keine war für sie, dank der Club-WM. Die hatten ja ein toughes Programm, ohne da jetzt zu viel Mitleid in Richtung Säbener Straße zu schicken, aber ist natürlich für die Spieler von Bayern München eine extreme Belastung gewesen, sicherlich. Ist die Chance da, dass der VfB seinen Vitrinenschrank am Samstag nochmal etwas mehr auffüllen kann?
Also erstmal muss ich, glaube ich, sagen, ich bin einer der wenigen hier, der auf dem Supercup eigentlich auch gerne verzichten könnte. Also ich finde es schon schön, wenn Meister gegen Pokalsieger spielt. Ich meine, letztes Jahr waren wir auch dabei. Dass so, was haben wir uns danach aufgeregt über die Leverkusener? Und was soll ich sagen? Ich denke tatsächlich, dass es eine Chance gibt, den Bayern ein gewaltiges Beinchen zu stellen. Dass sie hier mit Club-WM daherkommen und oh, kaum Vorbereitung oder erst später erst eine Vorbereitung. Ja, dafür habt ihr unglaublich viel Geld wieder gescheffelt, das ihr wohl an anderer Stelle braucht, weil ihr eure Spieler wohl überbezahlt. Weil ich jetzt auch noch gelesen habe, dass ein anderer, der jetzt wohl verpflichtet werden soll, aber den der VfB nicht hergibt, wohl auf Gehalt verzichtet hätte sogar. Das ist auch spannend. Um auf die Grundfrage zu kommen. Wir haben ein Heimspiel, es geht gegen die Bayern und da ist es mir eigentlich relativ wurscht, ob es ein Ligaspiel ist oder nicht. Ich möchte gegen die Bayern einfach immer gewinnen. Und deswegen denke ich auch, dass die Mannschaft das durchaus ernst nimmt. Im Gegensatz halt zu den Teilen der Fans, also die Ultras kommen ja auch nicht. Ich gehe auch nicht runter, weil dazu juckt es mich dann doch zu wenig. Ich werde es trotzdem anschauen, weil es ist ein VfB-Spiel. Ich habe auch ganz viele Testspiele oftmals nebenher laufen gehabt. Und ich kann nur sagen, ich glaube, sie können das Ding am Samstag gewinnen.
Das ist meine Ansage. Dann hoffen wir mal, dass die Jungs das, ja, sie sehen es ja so, man hat es heute auch wieder bei Sky in verschiedenen Interviews gehört, an der Stelle. Ich denke, da ist auf jeden Fall auch eine Chance da und wäre natürlich auch ein schöner Start dann in diese doch taffe Saison, die uns da bevorsteht.
Ja, ich möchte unbedingt den Reklamierarm von Manuel Neuer sehen. Mehrfach. Ja, ja. Komplett hochschellt, ohne dass es was bringt.
Ja, den werden wir vielleicht dann am Samstag auch begutachten können. Ja, der gute alte Reklamierarm. Ja, dann sind wir mal gespannt und nach diesem Spiel dann am Samstag geht's dann auch Schlag auf Schlag so weiter an. Samstag, den 23.08., wir hatten es im ersten Teil auch schon thematisiert, sehr, sehr hartes Spiel und auch so ein bisschen Fehlstartgefahr, wenn man an die alte Försterei als VfB Stuttgart fährt, da ist es immer eklig zu spielen. Dann geht's im Pokal gegen Braunschweig, zu Hause Gladbach, auswärts Freiburg, daheim St. Pauli, um mal die ersten Spiele zu nennen. Jasmin, ist da für dich auch so eine Fehlstartgefahr da? Siehst du die, wenn du dir jetzt so diesen Spielplan anguckst, der ist ja mittlerweile auch veröffentlicht, hast du da ein bisschen mehr Angst oder Sorge, dass das irgendwie ja ein wackeliger Start in die Saison werden kann?
Eigentlich nicht. Also ich hatte es jetzt auch länger nicht drauf geschaut, jetzt wieder in der Vorbereitung auf den Podcast. Es werden alles nicht einfache Spiele, aber inzwischen auch über die letzten zwei Saisons habe ich ein Grundvertrauen an die Mannschaft, dass die, auch wenn es vielleicht mal schwieriger wird, trotzdem es schaffen, auch zu gewinnen oder vielleicht das nächste Spiel. Klar, das letzte, dieses Jahr im Frühjahr war nicht einfach, aber es sind jetzt nicht einfach zu bespielende Mannschaften, aber trotzdem auch Mannschaften, die machbar sind. Also ich würde mal sagen, solange du dann mal über den Pokal hinweg bist und dann ist ja auch schon wieder Länderspielpause, dann sind Mannschaften, die durchaus VfB auch mal liegen könnten. Also ich habe jetzt eigentlich mehr so Bauchschmerzen, weil dann, sage ich mal, halt wirklich die ganzen Top-Mannschaften zumindest vom letzten Jahr in der Tabelle oben kommen ja eigentlich auch eher später. Da gibt es dann, glaube ich, eher mal Phasen, wo es schwieriger werden könnte, eben dann auch noch mit Europa League mittendrin.
Um den Mahner zu geben, aus den ersten vier Bundesligaspielen in der Konstellation haben wir in der vergangenen Saison einen Punkt geholt.
Ja, deswegen auch meine provokant gestellte Frage mit Union Berlin. Das ist natürlich, klar, die haben jetzt eine schlechte Vorbereitung gespielt, aber da ist es immer eklig, als Auftakt zu spielen, glaube ich. Also ja, bin auch sehr gespannt und gehen wir mal positiv an die ganze Sache ran. So wie es Dennis Undaff ja auch macht, unser Publikumsliebling, Radio Undaff, wie man ihn auch immer nennen mag, Saisonziel international. Markus, unterschreibst du das auch aus fachlicher Sicht?
Ich glaube, muss es sein. Also nach den beiden vergangenen Jahren wäre keiner mehr zufrieden, wenn wir auf Platz 9 einlaufen, ohne den Pokalsieg. Das muss das Ziel sein. Also nach Champions League, jetzt Euro League, dann lass es zur Not die Conference League sein, die sicherlich nicht ganz so beliebt wäre. Aber das muss das Ziel sein. Und jetzt mal im Vergleich auf die Liga. Ich glaube, dass keine Mannschaft jetzt sich als wirkliche echte Übermannschaft aktuell in der Vorbereitung präsentiert hat. Bei Bayern haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, der Dortmunder Kader ist nicht so krass breit und überragend. Leverkusen hat den krassen Aderlass. Leipzig, jetzt ist Šeško verloren. Klar, die haben keine Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, aber ich sehe jetzt nicht die Übermannschaft, die dem VfB oder die anderen jetzt davon rennt. Kann bei Bayern immer passieren. Frankfurt hat Ekitike verloren und spielt Champions League. Also ich glaube, dass alle ein bisschen ein paar Päckchen zu tragen haben, dass das sicherlich auch wieder überraschende Teams vorne gibt, dass der VfB aber unter die Top 6 kommen will. Ich würde sagen, würde ich schon so sehen. Und um es mit Jamie Leveling zu halten, dann holen wir uns halt die Euroleague und werden wieder Neunter. Dann ist es auch okay.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben tatsächlich. Zur Euroleague kommen wir gleich, aber vorher, Jens, möchte ich noch deinen Tipp für die Hinrunde und vielleicht auch für die komplette Saison schon hören. Also darfst hier ruhig auch einen raushauen, ähnlich wie es der Markus gerade auch gemacht hat. Also feuerfrei.
Ja, das ist ja tatsächlich eine schwierige Frage, weil du natürlich in der Hinrunde diese Komponente Europa League hast, wo ich glaube, dass das schon auch nochmal so ein bisschen im Vergleich zur Champions League natürlich die Gegner andere sind, da werden wir gleich auch dazu kommen. Aber du hast natürlich diesen Donnerstag-Sonntag-Rhythmus dann oftmals. Und ich glaube, der macht man zumindest zeitweise dann auch was mit der Mannschaft. Deswegen würde ich fast mal vermuten, dass es so ältere VfB-Fans können sich erinnern, früher war die Rückrunde traditionell stärker. Deswegen würde ich fast mal vermuten, dass wir nach der Hinrunde irgendwo so in der Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen so auf Platz 6, 7, 8 landen werden und dann aber tatsächlich im Verlauf der Rückrunde nochmal richtig Fahrt aufnehmen und dann glaube ich aber, dass es über die Liga nicht für die Champions League reichen wird, sondern dass wir einen Platz drunter landen werden. Platz 5 wäre jetzt mal so meine Prognose, sehr optimistisch gesprochen.
Das würden, glaube ich, die meisten VfB-Fans auch so unterschreiben und würde dann einfach auch zur Entwicklung des Vereins an sich, wenn man es mal ganz objektiv betrachtet, auch ein Stück weit passen. Und ja, wir haben es jetzt oft angeschnitten, das Thema Europa League. Das ist der Wettbewerb, wo der VfB, wo wir uns auch als Fans präsentieren dürfen. Und am 29. August wissen wir dann auch, wo es hingeht, wer zu uns ins Neckarstadion kommt. Den Modus, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, der ist eigentlich analog zur Champions League letzte Saison. Aktuell laufen noch Rückspiele in der Quali. Es gibt auch noch Playoffs, die ausgespielt werden. Und fix schon dabei, um euch so ein bisschen auch ja Lust zu machen auf diesen Wettbewerb, unter anderem AS Rom, FC Porto, OSC Lille, Dynamo Zagreb, Betis Sevilla, Aston Villa, Olympique Lyon, SC Freiburg, Nottingham Forest, FC Bologna, der letzte Gegner aus dem Testspiel, Celta Vigo, die Go Ahead Eagles aus den Niederlanden, dann der FC, ja, Red Bull Salzburg, Feyenoord Rotterdam, Viktoria Pilsen und Nizza. Ja, Chris, das sind einige klangvolle Namen dabei. Hast du schon so ein Wunschspiel, wo du vielleicht sagst, hey, da hätte ich richtig Bock drauf?
Also. Bologna haben wir lange nicht gesehen. Haben wir eine Rechnung mit offen. Nee, tatsächlich würden mich die Go Ahead Eagles Deventer super interessieren, weil ich den Namen einfach ganz, ganz stark finde. Leipzig Süd brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und ja, ansonsten völlig egal, wer kommt. Es sind alle herzlich willkommen, mal da zu sein, mal unser Stadion anzugucken und mit einer Auswärtsniederlage nach Hause zu fahren. ganz einfache Sache. Also so wirklich diesen einen Verein, wo ich sage, oh mein Gott, hoffentlich kommt der, habe ich jetzt nicht unbedingt. Ich fänd Betis Sevilla ganz geil noch, ja. Aber ansonsten, bring it on, ganz einfach.
Das ist gut, ja. Ja, tatsächlich für mich als jemanden, der auch ab und zu auswärts dabei ist, also AS Rom, auswärts, das ist schon so ein Ding, wo ich gesehen habe, die haben sich qualifiziert. Stadio Olimpico, natürlich auch ein sehr geschichtsträchtiges Stadion. Und ich weiß auch von einigen VfB-Lern, die auch regelmäßig auswärts dabei sind, das haben viele so ein bisschen im Hinterkopf. Und wir hatten ja letztes Jahr in Turin eine sehr magische Europapokalnacht. Und wer weiß, vielleicht wird es dieses Jahr auch wieder so. Für euch, für den Kalender, 24., 25. September findet dann der erste Spieltag statt. Wie gesagt, am 29. August dann die Auslosung. Die wird dann, glaube ich, auch wieder gestreamt irgendwo. Da müsst ihr dann mal schauen, wahrscheinlich dann auf der offiziellen UEFA-Seite. Ja, Markus, du hattest es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Was ist zu erwarten für den VfB bei zumindest nominell oder vom VfB bei nominell schwächeren Gegnern wie jetzt in der CL? Also das sind sicherlich auch richtig gute Teams dabei. Ich habe es ja gerade vorgelesen. Aber natürlich jetzt nicht so diese Übermannschaften. Du hattest vorhin ja auch gesagt, Ziel K.O.-Runde, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, vielleicht auch so diesen Frankfurter Weg gehen, wie die das damals oder über Jahre eigentlich diesen Wettbewerb angenommen haben. Das hört man nämlich oft bei VfB-Fans, dass die so ein bisschen nach Frankfurt schielen und sagen, die haben den Wettbewerb über Jahre hinweg, bis sie ihn dann geholt haben, eigentlich immer gut angenommen.
Ja, ich glaube, das haben viele deutsche Mannschaften vor Frankfurt nicht geschafft, den Wettbewerb anzunehmen. Und Frankfurt hat es gezeigt. Ich glaube, dass es der VfB ähnlich machen muss, ob es ähnlich weit gibt, ist, glaube ich, einfach noch ist einfach schwer zu sagen. Ich sehe es übrigens, Rom auswärts. Ich glaube, dass die spanische Treppe mit 15.000 bis 20.000 Stuttgartern zu belegen, das hatte, glaube ich, echt seinen Charme. Ich glaube, es sind coole Mannschaften drin, anspruchsvolle Teams. Modus hast du kurz angesprochen. Ich glaube, die Top 24 oder die Platz 9 bis 24 kommen in diese Playoffs dann wieder. Das muss absolut der Anspruch sein. Also das hat man in der Champions League schon minimalst nur verpasst. Also wenn der VfB das nicht schafft, dann haben wir wahrscheinlich andere Thematiken, über die wir sprechen. Das muss der Anspruch sein. Top 8 muss für mich aber das Ziel sein. Klar, das sind sicherlich 10 bis 12 Mannschaften, die den Anspruch nahe für sich beanspruchen. Aber das musst du schaffen. Da musst du einfach früh auch in der Euphoriephase kommen, um dann, ich habe es vorhin auch im ersten Teil gesagt, vielleicht hinten raus dann auch mal ein bisschen rotieren zu können in den beiden Januarspielen. Und dann eben vor allem auch dir zwei Spiele zu sparen, um ins Achtelfinale zu kommen. Ich glaube, das ist natürlich extrem, extrem viel wert, dann ein bisschen Doppelbelastung in dem Winter dann rauszunehmen. Und dann, also Achtelfinale, egal über welchen Weg oder Playoffs oder ohne, das muss das Ziel sein. Ich würde sagen, ein realistisches Ziel bei dem Teilnehmerfeld ist das Viertelfinale. Alles andere ist dann auch sicherlich Glücksspiel.
Ja, das sind wir mal gespannt und freuen uns auf jeden Fall auf die Auslosung, ob wir die spanische Treppe bekommen, dann, das wäre natürlich richtig schön. Aber auch Bologna, Celta Vigo, da sind einige schöne Ziele auch, wo es einen hinziehen kann. Jasmin, vielleicht noch deine Meinung zu diesem Wettbewerb. Hast du auch Bock drauf? Bist du motiviert? Wirst du vielleicht auch eine kleine Europatour dann starten? Nimm uns mal mit in deine Gedanken.
Nee, ich freue mich. Also ich hatte jetzt länger auch nicht geschaut, welche Mannschaften dabei sind. Es waren am Anfang nur ein paar und jetzt mehr. Und ja, ich habe richtig Bock darauf. Es sind coole Mannschaften dabei. Klar, gegen die jetzt schon fix dabei sind, werden wir nicht gegen so viele Spiele. Das wird ja dann wieder gleichmäßig verteilt werden. Aber da sind auch einige Ziele, unabhängig auch vom VfB, von den Stadien, wo definitiv auch auf meiner Bucketliste stehen. Wenn es möglich wäre, würde ich gerne auswärts fahren. Letztes Jahr habe ich es nur nach Madrid geschafft, bei den anderen keine Tickets bekommen. Hoffentlich mal schauen, wie es dann dieses Jahr wird. Da ist ja eher immer noch die Problematik, da auch hinzukommen. Aber Lust definitiv. Und es ist ja immer noch, wo man dann trotzdem, das hatten wir jetzt heute noch nicht groß gesagt, aber wo wir einfach herkommen, wie die letzten Jahre waren, dass man jetzt zwei Jahre hintereinander international spielen darf. Ich freue mich drauf.
Ja, und mit dieser Freude, mit dieser Euphorie in Sachen Europa League, würde ich sagen, lassen wir mal die erste Mannschaft ruhen, außer ihr habt jetzt noch irgendwas, was ihr sagen wollt, loswerden möchtet. Aber ich sehe, da ist, glaube ich, jetzt erstmal alles Wichtige gesagt und schenkt natürlich auch den anderen Mannschaften, die es beim VfB Stuttgart gibt, die verdiente Aufmerksamkeit, unter anderem den Frauen, die ja auch aufgestiegen sind, waren auch sehr erfolgreich in den Testspielen, unter anderem 2-0 gegen Grasshoppers Zürich, 4-0 gegen die SC Sand und 2-0 gegen Heidenheim, ein 10-0 gegen Wacker München und 4-4 gegen Hoffenheim. Neuzugänge unter anderem, dass ihr es mal gehört habt, dann auch Eva Böttcher, Tama Dongus, Nicole Biller, Janina Hechler, Fabian Dongus, Rosa Rückert, Leonie Schetter, Muriel Dürr, Haruka Osawa und Pia Hein. Und am Samstag steht dann auch für die Frauen der Start in die Saison an mit der ersten Pokalrunde wieder gegen Mainz. Auch hier, Chris, hast du für die Frauen ein gutes Gefühl? Sind jetzt aufgestiegen, natürlich nicht höhere Liga, immer so eine Thematik. Glaubst du, sie können sich da etablieren? Ah, okay, der Chris habe ich gerade gesehen, hat gerade etwas technische Probleme, aber Jasmin, dann frage ich dich doch, du verfolgst ja auch die VfB-Frauen, wie siehst du das? Haben sie die Chance, sich in der neuen Liga zu etablieren?
Denke ich schon, auch mit den Neuzugängen, die ja schon, die jetzt nach und nach kamen von längeren, die von guter Qualität sind, denke ich, haben sie schon eine gute Chance, auch mit dem Trainerteam.
Das denke ich auch. Auch da auf jeden Fall der Hinweis für euch, wenn es eure Zeit zulässt, geht hin, supportet die Frauen bei ihren Spielen und die freuen sich immer sehr. Ich war jetzt auch schon letzte Saison beim einen oder anderen mit dabei und es ist immer eine sehr, sehr coole Atmosphäre und ja, geht dahin und supportet auch diese Mannschaft. Genauso wie die U21, die ja jetzt schon mitten in der Saison in der dritten Liga ist. Zugänge unter anderem, da wurde jetzt nochmal einiges getan, Jerick von der Felsen, Julian Lürs, Kenny Fräsle, Abed Nankishi und natürlich die Aufrücker aus der U19, unter anderem Evi Korkut, Florian Hellstern, Lauri Penner, dann noch aus Leipzig Tim Köhler, Nuha Yatta geholt. Da ist einiges passiert, natürlich auch auf Abgangsseite, da unter anderem Malanga, der jetzt sein Glück in Elversberg versucht in der zweiten Liga, Benny Boakshi, beide mit Rückkaufoption nach Bielefeld, Lukas Laubheimer, Leo Reichert, Leo Münz, Frederik Schumann, die haben alle den Verein verlassen. Mo Sanko, im ersten Teil hatten wir es schon angekündigt, beziehungsweise ihr habt es auch alle mitbekommen, hat seinen Vertrag verlängert. Wichtiger Spieler für die Mannschaft von Nico Willig, der ja jetzt aufgerückt ist und den nach Magdeburg abgewanderten Markus Fiedler ersetzt hat. Saisonstart bei Duisburg etwas unglücklich verloren mit 1-2. Danach dann aber die passende Antwort geliefert im Heimspiel gegen Ingolstadt. Markus, hat die U21 die Chance, jetzt auch wieder nach diesem Aderlass, sind natürlich auch wieder viele dazugekommen, wieder die Klasse zu halten in der dritten Liga?
Ich glaube, die Chance jetzt auf jeden Fall, die Klasse jetzt ja auch. Es wird, glaube ich, wie in der vergangenen Saison wieder ein enger Kampf unten drin, auch mit vielen Mannschaften. Das Potenzial ist, glaube ich, da. Also gerade so ein Effi Korkut, ein Lauri Penner, Katowice nicht zu vergessen. Es sind unfassbar spannende Talente drin. Mo Sanko hatten wir schon. Der hat jetzt ja auch gegen Ingolstadt mit dem Tor gezeigt. Schade ist, dass Tommy Castanaras jetzt mit einer Knieverletzung länger raus ist. Aber ich glaube, es sind auch echt nochmal spannende Zugänge jetzt gekommen. Gerade am letzten Wochenende, glaube ich, oder kurz vor dem Ingolstadt-Spiel. Also da ist Nico Willig ja sowieso viel zuzutrauen, was Entwicklung von Spielern angeht, aber dass die Liga natürlich brutal ist mit viel Traditionsmannschaften für die Jungs, oft auch super schwierig vor Kulissen mit 15.000 bis 20.000 Zuschauern. Geiler Lerneffekt, ja, aber eben auch herausfordernd. Also ich denke, ich glaube, dass es wieder reichen wird. Es wird wieder eng, aber also die Mannschaft, die macht irgendwie so richtig, richtig Bock. Also da muss man eigentlich echt mal raus nach Großaspach fahren und sich die Jungs angucken. Ähnlich wie jetzt bei den Frauen, da einfach auch mal supporten. Und ja, ich habe immer, wie gesagt, so ein bisschen das romantische Auge auf Mo Sanko, dass der da vielleicht jetzt echt durchstartet und dann nochmal so ein bisschen anklopft bei Sebastian.
Ja. Es sei ihm auf jeden Fall zu gönnen, weil er hat ja auch wirklich keine leichte Zeit hinter sich. Und ja, wie es der Markus schon gesagt hat, auch hier geht hin, supportet die Jungs. Ist echt eine geile Liga und kommen auch manchmal richtig coole Gegner, die dann auch ein bisschen Fanpotenzial dann auch mitbringen. Da ist viel Tradition auch unterwegs.
Darf ich kurz zu Mo Sanko noch was sagen?
Natürlich.
Mich hat es nämlich heute auch so brutal überrascht. Für mich kam das aus dem Nichts, weil ich habe eigentlich auch gedacht, so ja, das ist jetzt einer, den ziehen wir jetzt quasi noch mit, weil wir keinen Verein finden. Und erinnert mich so ein bisschen auch an den Fall von Nico Nartey. Einfach dieses, du bringst deine Leistung, du verhältst dich wohl tadellos und hängst dich voll rein. Und das ist dann auch mehr oder weniger die Belohnung, dass der Verein sagt, okay, pass auf, wir geben dir einfach nochmal die Chance für ein Jahr, vielleicht auch für zwei oder sowas. Es wäre natürlich ein absolutes Träumchen, wenn es sich auszahlt. Und ich hoffe es wirklich.
Also spannend ist ja bei Mo Sanko auch, ich meine, das kursieren Summen, dass er über 1 Million Euro Gehalt verdient hat. Ich glaube nicht, dass er die nach der Vertragsverlängerung noch bekommt. Also spätestens ab nächsten Sommer wird er, glaube ich, auch deutlich günstiger. Auch eine gewisse Dankbarkeit seinerseits sicherlich. Das macht es sehr spannend und ich finde es auch komplett vergleichbar mit dem Nachteilfall. Also das ist echt, echt total cool und der Typ wird dankbar sein. Und wenn er jetzt in der dritten Liga anfängt zu netzen, also ich glaube, die Fans werden verzückt.
Ja, und es spricht auch so ein bisschen für die Philosophie von unserem Verein auch oder für das ganze Miteinander und für das ganze Drumherum. Und das finde ich eigentlich viel, viel schöner wie dieses komplette Hire and Fire, was wir schon auch schon hatten und uns oft genug gibt.
Ja, und spannend war schon auch. Also er hat sich ja gegen Fagir durchgesetzt, gegen Castanaras. Er ist jetzt sowieso die Stürmer Nummer 1 in der dritten Liga, aber hat ja auch die ersten 4 Testspiele komplett mitgemacht. Hat immer eine Halbzeit bekommen, hat auch getroffen gegen Fellbach und glaube ich danach auch gegen Feyenoord war es oder PSV war es, egal. Auf jeden Fall der war wirklich nah dran. Der war, bis Woltemade zurückkam, war der im Kader. Stand im Training und Co. Also es hing eigentlich nur an einer Personalie. Und das zeigt ja schon auch, dass er nach oben hin zumindest nicht komplett raus ist.
Das Potenzial hat er auf jeden Fall und ist auch noch relativ jung. Darf man ja an der Stelle auch nicht vergessen.
So krass, oder? Dass man denkt so, hey, der ist seit 5 Jahren da. Wie alt ist der? 21? What?
21.
Richtig krass.
Also da gab es ja auch schon Spieler in der Vergangenheit, die dann nochmal diesen Push gekriegt haben. Und ich glaube, darauf hofft man auch beim VfB. Und deswegen sehr, sehr interessante Personalie und haben wir auf jeden Fall auch alle weiter im Blick, den Jungen. Ja, kommen wir noch zur U19, U17. Tobi Rathgeb, neuer Cheftrainer der U19, war vorher Co-Trainer. Beide Mannschaften spielen wieder in der DFB-Nachwuchsliga. Die U17 startet am 30.08. U19 bereits mit Siegen gegen Regensburg und Fürth zu Saisonbeginn. Am Samstag dann die erste Runde auch im DFB-Pokal der Junioren beim FSV Frankfurt. Markus, hast du für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen irgendeinen NLZ-Spieler, dem du den Durchbruch zutraust? Du hast da ja sicherlich auch ein intensives Auge drauf. Hattest vorhin schon ein paar Jungs aus der U21 genannt, jetzt vielleicht aus der U19, U17. Gibt es da Namen, die du sagen kannst, da mal besser drauf gucken?
U17, muss ich gestehen, bin ich wirklich zu weit weg. Da würde ich mir jetzt keine Prognose erlauben. Der ist ja schon auch im Übergang zum zweiten oder ist er da eigentlich schon gut angekommen. Ist für mich ein echt spannender Spieler, der Max Herbert in der Innenverteidigung, Sohn vom Pressesprecher. Ich finde, der hat echt gute Anlagen. Das ist so der, wo ich auch echt gespannt bin, ob der da eine feste Größe dann eins weiter oben wird. Ansonsten bin ich jetzt gerade aktuell, würde ich sagen, echt an den U19-Jungs auch ein bisschen zu weit weg, um mir da eine ernsthafte Prognose zu erlauben.
Ja. Aber auch hier natürlich der Aufruf an euch da draußen, macht euch selber ein Bild, geht hin, wenn die Jungs spielen, wenn es vielleicht nicht kollidiert mit der ersten oder auch zweiten Mannschaft. Und da könnt ihr dann auch den ein oder anderen Star von morgen dann vielleicht sehen und sind auch manchmal echt richtig coole Spiele, sind viele coole Zocker in den Jugendmannschaften unterwegs beim VfB und auch hier der Appell geht hin und supportet die Mannschaften, die freuen sich. Ja, dann kommen wir zum Thema. Ja, mein Lieblingsthema, Vereinspolitik. Machen wir so kompakt wie möglich. Allzu viel ist jetzt auch nicht passiert. Ja, Jens, Dr. Ignazi zum 30.06. gegangen. Werle übernimmt erstmal interimsweise. Gehst damit d'accord? Ist das für dich okay? Werle verfügt ja auch durchaus über Kompetenzen im Bereich Wirtschaft.
Interimsweise sicher, Dauerlösung kann es wohl kaum sein. Also,
ja. Also von daher, der VfB ist wohl auch auf der Suche nach einem passenden Kandidaten.
Wäre auch aus meiner Sicht natürlich die sinnvolle Variante.
Gibt es da einen bei den Bayern, der den Job macht für uns? Also wir können ja mal anfangen.
für Ruben Kasper ein Tauschgeschäft durchführen.
Zum Beispiel.
Ach, schön. Ja, genau. Ja, man sieht, Bayern-Stuttgart, die Route ist in dieser Vorbereitung sehr, sehr stark frequentiert, muss man sagen. Ja, sind wir mal gespannt, wer uns da erwartet. Serdar Tasci, Stefan Jung, Bernadette Martini und Klaus Rehkugler sind es erstmal nicht, weil die sind neu im Aufsichtsrat nach der Hauptversammlung am 1.7. gewählt worden, aufgenommen worden. Franz Reiner, neuer Stellvertreter statt Peter Schimon. Beate Beck-Dehade war ja zurückgetreten, darüber hatten wir auch bei uns im Podcast mal gesprochen, hatte unter anderem auch Kritik geäußert an verschiedenen Stellen. Ja, und generell lässt sich es eigentlich sagen, so ruhig wie schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Das ist ja auch mal ganz schön. Jasmin, für dich auch eigentlich die ruhigste Phase bisher in Sachen Vereinspolitik, die wir so erlebt haben.
Definitiv. Also ich kann mich noch an zig Podcasts erinnern, da hast du fast mehr über Vereinspolitik geredet, als was die Mannschaft gemacht hat. Und ja, das letzte Jahr war jetzt nichts Großes, wenn man überlegt, Vogt ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr weg und seitdem war es dann auch oder ist es relativ ruhig für VfB-Verhältnisse, muss man sagen. Es gibt sicherlich Vereine, da ist es noch generell ruhiger, aber so, ja, ist man entspannt und auch schön, dass der Fokus auf der Mannschaft dann mehr liegt und sie auch entsprechend Leistung zeigen.
Ja, so soll es auch sein, weil
der Abgang, also wenn es dann so kommt, der Abgang von Kasper wäre sicher durchaus ein Verlust, wenn das Realität wird.
Ja, also Stand jetzt 13.08. 21.49 Uhr haben wir bisher noch nichts Offizielles gehört. Ich weiß nicht, Markus, hast du da eine Info? Kannst du uns einen Wasserstand zu Ruben Kasper geben?
Nee, kann ich jetzt in dem Moment auch nicht, aber ich denke auch, dass der VfB da relativ entspannt ist, dass man da jetzt Ruben Kasper nicht einfach freigibt. Ich glaube auch, dass der echt einen super Job macht und ich glaube nicht, dass es total akut ist, aber auch da, wer weiß, aber ich glaube auch, dass es gerade extrem angenehm ist, wie die Vorstandsetage arbeitet. Ich hatte es neulich in einem Gespräch mit Didi Allgeier, mit dem Präsidenten, der da selbst auch eine gewisse Ruhe ausstrahlt, aber mit Wohlgemut, mit Kasper und ja, einfach auch Alex Werle, glaube ich, hat man da jetzt eine Phalanx gebildet, die wirklich performt und die einfach auch diese Ruhe ausstrahlt und natürlich dann dadurch auch der Mannschaft Raum gibt, sich zu entwickeln.
Ja. Und das soll ja dann auch der Fokus sein, nämlich der sportliche und nicht ewige Diskussionen über irgendwelche Menschen in den Vorstandsetagen, die sich mal wieder nicht zu benehmen wissen. Dann würde ich sagen, schließen wir dieses kurze und in den letzten Jahren immer wieder auch explosive Kapitel beim VfB und kommen noch jetzt so ein bisschen, wenn wir jetzt austrudeln, noch zu was Angenehmen, nämlich die Trikots des VfB Stuttgart sind jetzt auch soweit veröffentlicht. Es wird wohl noch ein Europa League Trikot geben. Da sind wir auch alle sehr gespannt drauf, aber jetzt frage ich mal so in die Runde und zwar den Chris, wie gefallen dir denn die Trikots? Hast du schon einen Favoriten? Hast vielleicht auch schon eins gekauft? Wie findest du auch die Elemente, die auf den Trikots zu sehen sind?
Ich muss gerade sehr lachen. Ich habe nämlich vor einer knappen Stunde oder anderthalb Stunden die Meldung bekommen, dass morgen meine Lieferung vom VfB kommt.
Oh Mann.
Ja, ich habe tatsächlich zugeschlagen, weil ich habe, also ich fand erstmal das Heimtrikot mit dem Brustring mit den Elementen. Ich fand es eigentlich mal ganz cool. Es sah so ganz cool aus und jetzt mal im Spiel, und ich habe es jetzt auch schon hier bei uns in der Nachbarschaft live rumrennen sehen, das sieht in echt verdammt cool aus. Also das Weiße mit dem Brustring so. Also ich war echt ein bisschen überrascht, sehr positiv überrascht, das in echt zu sehen. Das Rote finde ich echt cool gemacht, nur da fehlt mir so ein bisschen der Brustring, der Absatz vom Brustring so ein bisschen, also weiß auch nicht. Und dann kam das Schwarze und ja, das, was soll ich sagen, das ist in der Post, das kommt hoffentlich morgen an. Und ich habe kurz gezuckt, was zu machen, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe, nämlich einen Spielernamen hinten drauf machen. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil wir wissen, Spieler kommen und gehen, der Verein bleibt, und deswegen ist es mein ganz traditionelles Gamer-Tag oder einfach mein Online-Tag geworden. Und ja, was soll ich sagen? Ich, während des Bestellvorgangs kommt meine Frau ins Eck und sagt, boah, die sehen cool aus. Und deswegen kommen morgen zwei Trikots. Und ja, dadurch, dass ich so eine Tradition angefangen habe, dass meine Kurze immer zum Geburtstag ein VfB-Trikot bekommt mit Rückennummer hinten drauf und Name und Rückennummer hinten drauf, halt dem Jahr, wo sie ist, wird es dieses Jahr auf jeden Fall noch ein drittes geben. Ich bin mir noch nicht sicher, welches, da ein bisschen Variation reinzubringen, aber ich finde sie echt gelungen, wirklich, wirklich geil. Bin jetzt gespannt auf das Sondertrikot, das hast du jetzt gerade gar nicht erwähnt, zum Saisonauftakt, was kommen soll. Ohne Sponsor und alles. Und also das könnte auch ein Banger werden, so wie sie gerade raushauen.
Und könnte teuer werden vor allem für den einen
oder anderen hier. Und ja, es könnte richtig teuer werden, das ist auch wahr. Spezialtrikot Euroleague oder sowas brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das finde ich tatsächlich so ein bisschen Schnickschnack, was man halt noch macht. Siehe DFB-Pokal-Finaltrikot oder wie war das? Aber ja, wenn's die Leute kaufen, dann hast du halt wahrscheinlich auch wieder da recht. Ich finde sie geil, ganz ehrlich. Ja. Ich finde es richtig geil.
Und du hast welcher halt auch einen Spieler Vorteil. Als
du jetzt. Ich wollte eigentlich nur fragen, welcher Spieler auf dem Trikot gelandet wäre, damit wir wissen, wer noch geht.
Das hätte mich auch interessiert. Ja.
Dennis Undorf, weil Undorf ist Liebe.
Mit Undorf machst du ja aber auch nichts falsch. Also das ist
Undorf ist einfach Liebe, Punkt.
Es ist ein Kultspieler, da kannst du ja sagen, selbst wenn der geht, hey, das war der coolste Typ, der jemals in Bad Cannstatt Fußball gespielt hat.
Naja, wenn der Undorf jetzt gehen würde, ist die Frage, ob er noch so viel Kult hätte.
Ah, das stimmt auch wieder, aber davon gehen wir jetzt mal.
Ja, morgen dann Undorf zum KSC. Was?
Ja, Undorf in die Wüste. Nein, um Gottes Willen. Kann ich verstehen, ist in diesem schnelllebigen Geschäft natürlich immer ein Thema. Kenne viele Leute, die das zur Hand haben, und ist wahrscheinlich auch sehr vernünftig. Ja, ich trage hier gerade das Weiße tatsächlich. Ich war mir am Anfang auch unschlüssig, finde aber das mit den Steffele, mit den Treppen ganz, ganz cool gemacht. Aber es ist wie bei allem, es ist halt Geschmackssache. Die Verkaufszahlen, tatsächlich, ich habe mit jemandem gesprochen aus einem VfB-Fanjob, der sagt, also die verkaufen sich wie geschnitten Brot, die Trikots, auch mit Spielerflock, ohne Spielerflock. Und ganze Familien kleiden sich ein beim VfB. Der Hype, die Euphorie zeigt sich dann auch hier wahrscheinlich wieder. Natürlich jetzt auch wieder mit einem Sponsor, der für die meisten klar geht. Was ja in den letzten zwei Jahren auch immer für viele ein Grund war, zu sagen, schweren Herzens, nein, ich kaufe kein Trikot. Also sind wir gespannt. Wie gesagt, Chris hat es gerade richtig gesagt, das Sondertrikot habe ich in meinen ersten Ausführungen unterschlagen. Wird dann wohl zum Spiel gegen Gladbach getragen, wenn ich es richtig gelesen habe. Soll so eine Hommage an den Brustring sein, der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Dieses Markenzeichen des VfB, dieses, was einfach den Verein vielleicht auch so ein bisschen für Außenstehende einzigartig macht, woran man auch immer ein VfB-Trikot, zumindest ein Heimtrikot, auch erkennen kann, nämlich an diesem roten Brustring. Ja, Jens, Jasmin, wollt ihr noch was zu den Trikots sagen? Habt ihr euch auch schon eingekleidet? Habt ihr das noch vor?
Eingekleidet noch nicht. Ich warte mal, ich habe noch keins in live gesehen. Was ich einfach cool finde, ist, dass jedes der Trikots einen Bezug zu Stuttgart und Umgebung hat. Es ist nicht ein 0815 Sportartikelhersteller, den man als Sponsor hat, wo man dann das gleiche Trikot nur in anderen Farben noch irgendwo in der Bundesliga oder international sieht, muss ich mal schauen, ob ich mich noch einkleide später. Aber ja, ist von dem her eigentlich cool, dass man Identität dann zur Region darüber auch sieht.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also gerade Auswärts- und Ausweichtrikot gefallen mir sehr gut. Heimtrikot war ich im ersten Moment nicht so der Freund davon, wenn man es live sieht und auch wenn es die Spieler auf dem Platz tragen, sieht es eigentlich richtig gelungen gut aus. Und wie wir es gerade schon ja kurz anklingen haben lassen, die Ankündigung zu dem Trikot, das dann gegen Gladbach im Einsatz sein wird, da werde ich nur schwer drum herum kommen wahrscheinlich, außer es ist ganz schlecht umgesetzt. Aber da bin ich mir eigentlich bis zu 99% sicher, dass das auf jeden Fall im Schrank landen wird.
Da wirst du wahrscheinlich nicht der Einzige sein. Ich glaube auch, das wird wahrscheinlich das Trikot mit den meisten, also es wird wohl auch nicht limitiert sein, was ja öfters mal bei solchen Sondertrikots der Fall ist. Also da, das wird auch bei mir auf jeden Fall irgendwie irgendwo dann irgendwann im Schrank hängen.
Viel Spaß in der Warteschlange.
Ja, das, ja, schwierig. Vielleicht muss ich jemanden dann da hinschicken, der es dann direkt im Shop kauft. Hab zum Glück ein paar Leute, die da in der Nähe wohnen. Nee, passt. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Dann noch ein kleiner Ausblick auf so ein paar allgemeine Dinge, die sich zur neuen Saison ändern. Die Durchsagen der Schiedsrichter, die ihr ja jetzt schon testweise in einigen Stadien gehört habt, nach Videostudium oder einer geänderten Entscheidung nach VAR, werden nun überall stattfinden. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das so dann im Stadion ist. Ja, halbautomatische Abseitserkennung, auch so ein Thema, wird heiß diskutiert. Sind wir auch mal gespannt. Abseits ja auch immer ein Thema, seitdem es auch den VAR gibt, wo man nie drum rumkommt in Diskussionen. Ja, und dann noch für euch da draußen und auch hier in der Runde, wenn ihr Live-Fußball sehen wollt, ist es jetzt so, die Freitagabendspiele könnt ihr bei Sky sehen und Samstag die Einzelspiele, das ist jetzt nämlich die Krux an der Sache, es gibt wohl eine Multiview-Option, dass man dann so mehrere kleine Bildschirme dann hat auf seinem Riesenfernseher. Aber die klassische Konferenz findet ihr jetzt bei Sky und nicht mehr bei Sky, sondern bei der Zone, so rum. Und diese Multiview-Option habt ihr dann eben in den Einzelspielen bei Sky. Also die einzelnen Spiele am Samstag könnt ihr bei Sky sehen. Die klassische Konferenz, wie ihr sie kennt seit Jahren, die findet ihr dann ab sofort bei der Zone. Und Sonntag bleibt auch bei der Zone. Also da, ja, ich habe beides, bin aber auch schwer am Überlegen, ob ich das nicht mal demnächst kündige, zumindest eins von beiden. Aber es geht weiter, der Vermarktungswahnsinn. Und wenn ihr euch da einlesen wollt, es gibt jetzt auch immer zu Saisonbeginn das ein oder andere, ist jetzt kostenlose Werbung. Wenn ihr da drauf Bock habt, könnt ihr mal gucken, gibt es die ein oder anderen Starterangebote, die wohl auch sehr attraktiv sein sollen. Lest euch da ein, überlegt, ob es euch das wert ist. Wenn ihr die Euroleague-Spiele sehen wollt vom VfB, die werden auf RTL übertragen. Wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, alles zu sehen, RTL Plus abonnieren, was dann zusätzliche Kosten für euch bedeuten würde, außer ihr seid bei gewissen Anbietern, die das im Paket mit drin haben. Ja. Habt ihr noch irgendwas? Möchtet ihr noch über irgendetwas reden? Saisonprognose steht jetzt hier noch auf meinem Zettel, haben wir ja schon so ein bisschen anklingen lassen.
Finde ich noch spannend, das Thema Nachspielzeiten. Also wir kennen es ja von Katar, ja, von der WM, diese 10 bis gefühlt 18 Minuten. Also wenn man es jetzt so von den ersten Zweitligaspielen sieht, ich glaube, wir können immer noch ein extra Bierchen trinken im Stadion, weil also so die 8 Minuten dürften gefühlt Standard sein, wenn du jede Auswechslung jetzt mit einer halben Minute die Tore, ja generell dann auch noch vielleicht die eine oder andere Unterbrechung. Also wenn was unter 10 bleibt, ist es wahrscheinlich schon eher ein fixer Abgang vom Spiel. Also das finde ich schon, bin ich gespannt, wie das angenommen wird und dann auch immer kommuniziert wird.
Absolut.
Stimmt.
Also bei Kaiserslautern Schalke bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich es irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte in der Situation, dass dann da 12 Minuten Nachspielzeit angezeigt werden bei einem Spiel, wo quasi nichts passiert ist, bis auf Videobeweis. Also das ist, wenn das so umgesetzt wird, dann wird es auf jeden Fall gefühlt in jedem zweiten Spiel eine Verlängerung geben.
Ich musste sehr, sehr lachen, als ich das jetzt alles gesehen habe und gehört und gelesen habe, was alles kommt. Es hat angefangen mit hier den Durchsagen von den Schiedsrichtern. Ja, gibt es in anderen Sportarten schon länger, wo es auch mit Videobeweis für Tore und solchen Sachen viel, viel besser funktioniert. Grüße gehen raus ans Eishockey. Dann heißt es, Eishockeyspiele sind zu lang, deswegen die Netto-Spielzeit, ist 1,5 Stunden für ein Spiel oder 2 Stunden. Ja, Fußballspiele ab sofort 45 Minuten, dann 15 Pause, 45 Minuten plus 10, 15 extra, dann kommst du auch auf deine Zeit. Also ich glaube, so ein bisschen trampeln sie die Emotionen nieder. Und für viele Fans wird es eine Umstellung sein, statt 90 Minuten jetzt 105 Minuten singen zu müssen. Aber sei es drum.
Oh, das ist ein heißes Thema, was du da jetzt ansprichst. Nee, das lassen wir jetzt lieber. Ja, also bin ich auch mal sehr drauf gespannt. In der zweiten Liga habe ich es teilweise nicht verstanden, dass Spiele, die dann eigentlich schon entschieden sind, dann so noch krass in die Länge gezogen werden. Da haben sich auch schon einige Verantwortliche wohl beschwert. Es soll auch demnächst noch mal eine Sitzung geben. Stand vor ein paar Tagen in irgendeiner Gazette, um dieses Thema nochmal an die Vereinsverantwortlichen ranzubringen. Sind wir mal gespannt. Müssen wir halt alle eine Bahn später nehmen oder dann eben, der Markus hat es gerade richtig gesagt, nochmal ein Bier mehr trinken. Das ist dann auch okay.
Oh ja, aber jetzt Moment. Weiß denn die SSB in Stuttgart das, dass die Spiele vielleicht länger gehen?
Ja, vor allem jetzt überleg mal, Sonntagabend, Heimspiel 19:30 gegen, was weiß ich, im Winter. Denkst du da nochmal 20 Minuten länger rum? Irgendwie ist es nicht so geil.
Und dann beschwert es sich, dass die Schwaben oder die Leute von der Haupttribüne früher gehen.
Ja, also für die Leute, die so wie ich und sicherlich auch die meisten von euch in der Runde regelmäßig im Stadion sind, ist das schon ein Thema auf jeden Fall. Also bin ich mal sehr gespannt, wie das die Abläufe dann auch in und ums Stadion beeinflussen wird. Aber ja, dann
besonders gut, dass wir es nochmal angesprochen haben. Besonders Sonntagsspielen jetzt, wo VfB ja mehr bekommen wird, wo ja beide oder zwar ein bis zwei ja relativ spät abends auch sind, das ist ja nur dann ein Spiel, 15:30 und dann genau wie im Winter, ja, ich dachte, ich beschwere mich von relativ nah am Stadion, aber das geht dann da, ist trotzdem dann nicht so da. Besonders, weil wir dann ja auch noch donnerstags relativ spät auch noch immer im Stadion oder so, da kommt auf einen über Anschlusszeiten bekommt.
Ja, das wird auf jeden Fall ein Thema sein bei vielen Leuten und sind wir mal, wie gesagt, gespannt, wie die ganze Geschichte dann abläuft. Aber gut, dass wir nochmal drüber geredet haben. Das ist ganz, ganz wichtig und wir werden es dann in den ersten Spielen sehen. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken. Vor allem auch bei Markus, der sich jetzt nochmal die Zeit genommen hat, auch im zweiten Teil, uns da mit seiner Expertise zur Seite zu stehen. Vielen Dank an dich.
Hat echt Spaß gemacht, gerne.
Du bist bei der Heilbronner Stimme, das heißt, guck doch mal ab und zu da rein. Können wir noch ein bisschen Werbung für deine Zeitung
das
machen.
Ist lieb, danke.
Genau. Ja, und auch an euch andere, Chris, Jasmin, Jens, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, wie immer. War sehr erheiternd und ich wünsche uns allen einen schönen Start in die Saison. Euch da draußen natürlich auch, dass ihr alle gesund bleibt und bleibt anständig, seid nett zueinander. Und ja, denkt immer dran, Fußball ist schön, aber es ist letztendlich nur die schönste Nebensache der Welt. Macht's gut, servus. Ciao, ciao.
Ciao.
Auf Wiedersehen.